derjenige, der darüber nachdenkt, sich niederzulassen, der sollte sich von den derzeit vorliegenden Rahmenbedingungen, weiß Gott, nicht abhalten lassen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und das hören wir auch, wenn wir jetzt mit jungen Kolleginnen und Kollegen sprechen, die den Schritt gegangen sind, die sagen, das war der richtige Schritt, das würde ich heute auch wieder so machen, trotz der widrigen Rahmenbedingungen. Was grundsätzlich in der Tat schwierig ist, die Kommunikation von gesetzlichen Regelungen und Vorgaben. Das ist nicht einfach. Wir müssen ja als Körperschaft öffentlichen Rechtes, auch die KZV, immer gewisse Formvorschriften einhalten. Und deswegen ist immer meine Bitte, dass durchaus vielfältige Informationsangebote im Rahmen von Präsenz oder mittlerweile auch zahlreicher Online-Veranstaltungen zu nutzen, weil da kann man sich austauschen, da kann man anders vortragen, als man das im Text vielleicht tut.
Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Marion Marschall und nehme an dieser Stelle jeden Monat mit meinem Sparringspartner Karl-Heinz Schnieder Themen und Trends für Sie unter die Lupe, die für Sie in der Zahnarztpraxis und im Dentallabor wichtig sind oder werden könnten. Für unsere 20. Folge Dental Minds haben wir uns diesmal aber für ein Special entschieden, für das ich alleine mit unserem heutigen Gast das Gespräch führe. Zahnarztpraxen und Labore agieren in Deutschland natürlich nicht im rechtsfreien Raum. Wir haben eine gesetzliche Krankenversicherung, eine private Krankenversicherung und die Beihilfe von Bund und Ländern. All das ist umfassend in Gesetzen und Verordnungen geregelt. Und weil das Geld immer knapp ist, gerade in der gesetzlichen Krankenversicherung, wird auch ständig etwas geändert. Oder nicht, wie bei der Gebührenordnung für Zahnärzte, denn da würde es Geld kosten. Und auch, wie die Zahnärztinnen und Zahnärzte in diesem komplexen System vertreten werden und mitwirken können, ist gesetzlich geregelt. Für die aktiven Vertragszahnärztinnen und Zahnärzte, das sind sozusagen fast alle, die in der Praxis behandeln, übernimmt das im System der gesetzlichen Krankenversicherung die Selbstverwaltung. 17 kassenzahnärztliche Vereinigungen in den Bundesländern mit ihren Untereinheiten und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung auf Bundesebene sind dafür zuständig. Was früher, wie immer noch bei den Zahnärztekammern, von ehrenamtlichen Standespolitikern übernommen wurde, hat die Politik vor bald 20 Jahren in das Korsett der Hauptamtlichkeit gepresst. Wie ist Interessenvertretung gegenüber Politik und Kassen denn heute so noch möglich? Auf welcher Grundlage und mit welchen kurz- und langfristigen Zielen agieren KZV und Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung? Und was bedeutet das für die Kolleginnen und Kollegen in der Praxis? Darüber und über weitere Themen der Standespolitik und der Praxis möchte ich mit meinem Gast Martin Hentges sprechen. Er ist Vorsitzender des Vorstands der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, kurz KZBV. Wir kennen uns seit vielen Jahren und sind irgendwann beim Du gelandet, was aber der gebotenen journalistischen Distanz zum Gegenstand keinen Abbruch tut. Herzlich willkommen, Martin.
Ja, liebe Marion. Vielleicht von meiner Seite erst einmal, ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, über die von dir angerissene komplexe Fragestellung, in welcher Form heute Interessenvertretung gegenüber Politik und Kassen möglich ist, sprechen können. Ich glaube, das ist extrem wichtig in einer Zeit, in der wir ja mit einer, ich will sagen, gesundheitspolitischen Irrfahrt der Ampel und insbesondere des Bundesgesundheitsministers konfrontiert sind und die Stimmung in der Kollegenschaft sicher nicht als gut zu bezeichnen ist. Zudem, und das ist wirklich schwierig, kann oftmals aufgrund der komplexen Sachverhalte und Regelungskreise nicht nachvollzogen werden, wie all die positiven Ergebnisse, die wir durchaus jetzt auch noch erzielen, in unserem Bereich zustande gekommen sind.
Ja, du hast es eben schon gesagt, wir haben Ärger mit der großen Politik, mit der starten wir jetzt auch mal. Wir haben gesundheitspolitisch einen heißen Herbst. Eine Lauterbachsche Gesetzesankündigung jagt dann den letzten, gerade erst mit heißer Nadel irgendwie fertig gestrickten Gesetzesentwurf. Was bedeutet das jetzt tatsächlich für eure Arbeit in der KZBV? Gibt es überhaupt noch eine realistische Chance für die Selbstverwaltung, darauf zum Beispiel mit den Stellungnahmen und politischer Arbeit im Ministerium und im parlamentarischen Prozess Einfluss zu nehmen?
Ja, in der Tat haben wir es auf der einen Seite gerade jetzt mit einer Flut von Gesetzesvorhaben und Ankündigungen zu tun. Und auf der anderen Seite versäumt es die Politik, und das ist dramatisch, gerade die, die es nachher umsetzen sollen, mit in die Entstehung von Gesetzesvorhaben einzubinden. Das führt regelhaft dazu, dass wir vollkommen unangemessene Fristen für schriftliche Stellungnahmen gesetzt bekommen. Aber dennoch sind wir so aufgestellt, dass wir hier unsere Position deutlich machen können. Aber es ist einfach ein, will sagen, schlechter politischer Stil, der sogar ab und an dazu führt, dass die Fristen für die schriftlichen Stellungnahmen nach der mündlichen Anhörung enden, sodass seitens des BMGs unsere Kritikpunkte oder Vorschläge gar nicht zur Kenntnis genommen werden konnten, was aber Sinn und Zweck der schriftlichen Stellungnahme ist. Also das ist schon wirklich ein ganz neuer Politikstil, den wir bis dato so nicht kennen. Mit der Abgabe von Stellungnahmen, das will ich sagen, ist es aber nicht getan. Die Arbeit geht dann auf dem parlamentarischen Wege weiter, was heißt, dass wir zahlreiche Gespräche mit den politischen Verantwortlichen führen in Berlin, Konzepte und Ausarbeitungen vorlegen, bis hin zu konkreten Vorschlägen für Gesetzesänderungen den MdBs und dem Minister unterbreiten.
Ja, nun klagen ja alle Ärzte, Zahnärzte, Kliniken, Fachpersonal und Krankenkassen über diese verfehlte Gesundheitspolitik und einen Minister, der, wie du das schon gesagt hast, von der Realität der Versorgung Lichtjahre entfernt scheint. Ihr seid gemeinsam vor der Bundespressekonferenz aufgetreten. Das Bündnis Gesundheit, zu dem ja auch die KZBV gehört, hat gerade erst im September einen Gesundheitsgipfel im Kanzleramt gefordert. Zeigt das eigentlich Wirkung? Und wenn ja, bei wem?
Ja, ich würde schon sagen, dass das sehr, sehr große Wirkung gezeigt hat, weil auch eine sehr breite mediale Aufmerksamkeit entstanden ist hinsichtlich der beiden Bundespressekonferenzen. Was vor allen Dingen ja beeindruckend war, wie geschlossen hier der Berufsstand der ambulanten wie auch stationären Versorgung aufgetreten ist und wie nervös ein Bundesgesundheitsminister in dem Zusammenhang geworden ist, hat gezeigt, dass er dann noch kurz vor Toresschluss versucht hat, parallel zu unserer zweiten Bundespressekonferenz eine eigene einzuberufen im BMG, was aber sicherlich nicht gut ankam in der Presse und bei uns aber eben eine breite Presse vertreten war. Wir werden auf jeden Fall diesen Weg der Geschlossenheit auch in 2025 weitergehen. Und was ja bemerkenswert ist, das gab es auch so in der Form noch nie, dass wirklich der Bundesgesundheitsminister ja wirklich alle Akteure im Leistungsgeschehen gegen sich aufgebracht hat. Das zeigt, auf welchem Irrweg sich hier die Gesundheitspolitik in Berlin im Moment befindet.
Ja, das ist ein Punkt, den viele konstatieren. Also wenn selbst die Krankenkassenchefs dem Minister mit einer Kampagne gegenübertreten, dann ist tatsächlich was im Argen, denn in der Regel funktioniert die Kommunikation zwischen Kassen und BMG besser als zwischen Leistungserbringern und Ministerium.
Werbung. Erstklassige Dentalrestaurationen. Ganz easy. Mit der innovativen EaseClass von VHF werden Sie Teil einer neuen Ära. Sie profitieren von erstklassiger Bearbeitungsqualität bei maximalem Bedienkomfort. Perfekt integriert in Ihren digitalen Workflow. Erfahren Sie mehr zur EaseClass unter vhf.com.
Viel von dem, was wir jetzt besprochen haben, was du jetzt erklärt hast, ist weit weg vom Alltag in den Zahnarztpraxen. Pressestatements und Stellungnahmen richten sich ja, du hast es gesagt, an die Entscheider in Ministerien und Politik. Aber ihr braucht natürlich die Rückendeckung der Vertragszahnärzteschaft, die ihr vertretet. Die Frage ist, wie bekommt man den eigenen Berufsstand mit ins Boot, ist die ständige Frage. Die Beteiligung an den Protestaktionen war ja 2023 und 2024 unterschiedlich, aber doch teilweise überraschend sehr gut. Jetzt läuft die Kampagne Zähne zeigen, die ihr aufgesetzt habt, in einer aktualisierten Runde. Wie ist die Resonanz nun über mehr als ein Jahr auf so eine Kampagne, auf diese Aktivierung der Kollegenschaft im Berufsstand, aber auch in der Öffentlichkeit, an die sich die Kampagne ja jetzt gerade mit den neuen Motiven explizit richtet?
Ja, will ich gerne was zu sagen. Also zunächst einmal auch zu der Einleitung. Die Sachverhalte sind in der Tat sehr komplex und dann auch in großen Teilen für die Basis ja kaum zu durchblicken. Was aber in den Praxen ankommt, sind die Auswirkungen einer vollkommen verfehlten Gesundheitspolitik der Ampel. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir klare Botschaften und Forderungen von unserer Seite aus in solchen Aktionen dann kommunizieren und in der Kampagne auch wiederfinden. Was wir aber grundsätzlich, glaube ich, hier auch im Rahmen des Podcasts erstes Mal besprechen müssen oder kommunizieren müssen, ist die Frage der Zielsetzung einer Kampagne und von Protestaktionen. Was wollen wir mit solchen Maßnahmen erreichen? Wann wird Politik überhaupt sensibel hinsichtlich der Wirkungsweise von Protestveranstaltungen oder Kampagnen? Und wenn man diese Fragen für sich geklärt hat, kommt man zu einem klaren Ergebnis. Und das ist schwer zu vermitteln, aber muss dann auch mal gesagt werden, weil ich sag mal, das Jammern über die Belastung der Praxen, so sehr diese Klagen alle berechtigt sind, bewegt weder die Politik noch die Öffentlichkeit. Auch das Thema Forderungen nach besserer Honorierung, auch vollkommen berechtigt, was GOZ anbetrifft, Budgetierung etc., findet in der Öffentlichkeit keinen Widerhall, weil man uns in die Ecke der Bestverdiener stellt und die Politik genau das dazu nutzt, um uns als, ich sag mal, Porsche fahrende Hausbesitzer auf Mallorca zu markieren. Und deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, warum wir die Kampagnen und die Protestaktionen immer mit einer klaren Aussage verbinden, dass all das, was da im Moment passiert in Berlin, eben Auswirkungen auf die Patientenversorgung hat. Und das müssen wir deutlich machen, weil nur die natürlich nachher auch für sich entscheiden, wie sie mit dieser Fehlentwicklung in der Gesundheitspolitik umgehen, wenn ich jetzt mal in Richtung Bundestagswahlkampf 2025 schaue. Und so haben wir die Kampagne ausgerichtet, in der ersten Phase ja bezogen auf die Gesundheitspolitiker Land- und Bundesebene, hat große Wirkung erzielt, also große Resonanz. Warum? Weil Unruhe entstanden ist, viele Schreiben uns dann erreicht haben oder Fragen beantwortet wurden an Patienten, die eben an die Politiker geschrieben haben. Und jetzt in der zweiten Phase, wir ja mit Großflächenplakaten gestartet sind, digitalen Displays über Social Media sehr, sehr viel gemacht haben, um jetzt auch die Bevölkerung aufzuklären über die fatalen Folgen dieser Gesundheitspolitik. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Und deswegen müssen wir, und das ist meine klare Botschaft, auch so schwer es fällt, die Kommunikation nicht nur über die Kampagne und Protestaktionen fortführen, sondern auch die Kommunikation in der eigenen Praxis suchen, mit den Patienten, um verständlich zu machen, was da passiert. Und eben in dem Sinne, dass die Patienten verstehen, was es für sie bedeutet, wenn dieser Irrweg weitergegangen wird.
Ja, das sind sehr wichtige Hinweise. Das versteht vielleicht auch nicht jeder so auf den ersten Punkt, denn das ist ja auch tatsächlich ein Spagat in der Kommunikation. Das, auf der einen Seite habt ihr die abgehobene Sprache des Politikprozesses und der gesetzlichen Vorgaben, auf der anderen Seite eben die Sprache für die Kolleginnen und Kollegen in der Praxis, die diese Entwicklung und die Auswirkungen auf den Alltag verständlich machen müssen. Wo dann aber auch der Punkt kommt, dass denen natürlich die Frage Honorar, Vergütung, Personalknappheit und so weiter mehr auf den Nägeln brennt, aber die Argumentation eben auch in Richtung Patienten gehen muss, weil die am Ende das Druckmittel sind. Da scheint es manchmal noch so ein bisschen Optimierungsbedarf zu geben. Das ist ja dann, die Ausführung liegt ja dann vielfach auch bei den KZV'en. Gibt es sowas wie eine Best Practice unter den KZV'en oder machen die dann doch immer noch viel so ihr eigenes Ding, wie sie kommunizieren? Das muss ja auch regional passen. Und gibt es vielleicht was du dir da wünschen würdest in der Kommunikation? Weil einige sind rühriger als andere und gehen anders vor. Sind ja 17 Einzelunternehmen sozusagen.
Ja, in der Tat. Also wenn man selbstkritisch durchs Leben geht, dann würde man, glaube ich, immer sagen, Optimierungsbedarf gibt es immer. Aber auf der anderen Seite sind wir da in einem sehr konstruktiven Austausch mit den KZV'en, sei es in Arbeitsgruppen oder dass wir Tagungen zu dem Thema machen. Gerade auch im Bereich der Kampagne haben wir sehr dafür Sorge getragen, dass es hier zu einer Synchronisation in den Aussagen kommt. Das haben die KZV'en, aber auch durchaus Kammern und Verbände extrem gut umgesetzt. Auch was die Aktivitäten im Bereich Social Media anbetrifft. Paradebeispiel für gute ÖA, was aus die Verwendung der Botschaften und der Slogans anbetrifft, um halt auch Aufmerksamkeit und hohe Reichweite zu erzielen. Also das, glaube ich, ist gut gelungen. Natürlich muss man regionale Aspekte immer mit berücksichtigen, aber ich glaube, da ist schon ein Verständnis dafür da, dass man sich zusammenschließt und eine einheitliche Sprachregelung trifft, weil das ist ganz wichtig, dass man nicht widersprüchliche Aussagen oder eben die falschen Botschaften, die ich eben nannte, verteilt und damit auch Missverständnisse in der Kommunikation nach außen vermeidet. Was grundsätzlich in der Tat schwierig ist, die Kommunikation von gesetzlichen Regelungen und Vorgaben. Das ist nicht einfach. Wir müssen ja als Körperschaft öffentlichen Rechtes, auch die KZV'en, immer gewisse Formvorschriften einhalten. Und deswegen ist immer meine Bitte, dass durchaus vielfältige Informationsangebote im Rahmen von Präsenz oder mittlerweile auch zahlreicher Online-Veranstaltungen zu nutzen, weil da kann man sich austauschen, da kann man anders vortragen, als man das im Text vielleicht tut. Und wenn es um Wunsch geht, danach hast du gefragt, dann wäre es für uns mal wichtig, auch die zahlreichen Erfolge der Vergangenheit, was die Selbstverwaltung anbetrifft, auch noch transparenter zu machen. Das geht oft unter. Da steht dann drin, der GBA hat beschlossen oder der Gesetzgeber hat veranlasst, dass da viel, viel Arbeit der Selbstverwaltung hintersteckt. Geht dann verloren. Kein Vorwurf an die Basis. Es ist unsere Aufgabe, das transparent zu machen und nicht, um uns dann auf die Schulter klopfen zu können, sondern um einer ganz anderen Aufgabe nachzukommen, nämlich dass die Basis versteht, warum Selbstverwaltung für unseren Berufsstand so wichtig ist.
Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Das geht tatsächlich dann auch im Tagesgeschäft und auch im Tagesgeschäft der Praxen vielfach unter. Da sind wir ja auch bei einem ganz wesentlichen Teil der Arbeit in den KZV und in der KZBV, denn es geht ja nicht nur darum, auf Gesetzentwürfe eines etwas irrlichternden Ministers zu antworten, sondern es geht ja um die Gestaltung von Versorgung. Ihr habt auch der künftigen Versorgung. Ihr habt ja die sogenannte Morbidität der Bevölkerung im Blick. Die wandelt sich regional auch unterschiedlich. Das sehen wir ja inzwischen. Da gibt es ja auch neue Tools, die die KZV da nutzen können. Und damit wandelt sich auch das, was in den Praxen von den Zahnärzten und Zahnärzten am Stuhl erbracht wird oder erbracht werden muss in Zukunft. Ihr berichtet das auch immer wieder. Füllungen sind rückläufig. Das kann man alles nachlesen. Verändert sich in der Füllungstherapie. Stichwort Zahnhalskaries. Extraktionen und Zahnersatz nehmen seit Jahren ab. Dafür nehmen die Parodontalerkrankungen zu, weil viele Menschen mit ihren eigenen Zähnen immer älter werden. Die Zahlen liegen ja auch alle vor, kann man alle im KZBV-Jahrbuch auch nachlesen. Jetzt sind in den vergangenen mehr als 10 Jahren eine ganze Reihe neuer Leistungen in den BEMA aufgenommen worden, mit denen die Praxen eigentlich diese veränderte Morbidität in der Bevölkerung bis hin zur neuen Paarrichtlinie auch wirtschaftlich gut abbilden konnten. Aber man hat manchmal das Gefühl, das kommt nicht in allen Praxen so an, beziehungsweise scheint es für sie sehr schwierig zu sein, das eigene Leistungsspektrum an den veränderten Bedarf anzupassen. Da kommt dann ja immer schnell der Vorwurf, die machen nichts für uns, nur Regulierung und Ärger in Richtung KZV. Brauchen die Praxen vielleicht auch da mehr Hilfe? Denn bei der Paarrichtlinie haben wir gesehen, da gab es ein sehr umfangreiches Informations- und Hilfsangebot für die Praxen. Das war auch sehr, sehr erfolgreich, bis dann eben Lauterbachs unselige und völlig unnötige Budgetierung kam. Und damit die KZVern wieder den Buhmann mit dem HKP an der Backe hatten. Wie sieht das aus mit der Weiterentwicklung der Versorgung?
Ja, erstmal deine Frage der Hilfestellung. Unterstützung tut immer gut. Und ich glaube, das leisten auch insbesondere KZV und KZBV mit zahlreichem Angebot, was Schulungen und Informationsveranstaltungen anbetrifft. Aber dennoch kann man da vielleicht noch mehr machen, wenn es denn notwendig ist. Aber man muss natürlich auch hingehen und solche Angebote annehmen. Wenn wir auf die Paro-Strecke schauen, auf die neue PAR-Strecke, dann glaube ich, hat das extrem gut funktioniert, weil hier sehr, sehr viel, sehr früh mit einer großen inhaltlichen Änderung Information geflossen ist und das ja auch wirklich 2022 vorbildlich umgesetzt worden ist, in den Praxen verstanden worden ist, wie das alles aussieht und deswegen ja auch in einem Jahr, wo Finestegie noch nicht wirkte, dann die Paro-Strecke genau den Lauf genommen hat, den wir uns auch vorgestellt haben, entsprechend der Morbidität. Und dann sind wir bei dem Thema Morbiditätsentwicklung. Das wird ja durch viele Faktoren beeinflusst. Da kommt jetzt das Thema der Überalterung in der Gesellschaft rein. Da fließen die Erfolge unserer Präventionsbemühungen rein. Da gibt es sozioökonomische Aspekte, die das Leistungsgeschehen verändern, sei es jetzt ECC oder andere Dinge oder eben auch das von dir angesprochen. Thema der Versorgung vulnerabler Patientengruppen, was uns ja sehr am Herzen liegt, A- und B-Konzept und was auch vorbildlich in der Zahnärzteschaft umgesetzt wird. Das will ich mal deutlich sagen, wenn wir auf die Zahl der Kooperationsverträge schauen, ist das beispiellos gut gegenüber dem ärztlichen Bereich. Und da kümmern wir uns sehr drum. Aber dennoch ist es in der Tat auch Aufgabe der Praxis, diese Entwicklung mit zu beobachten und gegebenenfalls das Leistungsspektrum daraufhin auszurichten, weil wir natürlich mehr und mehr eine ich sag mal, Altersgehorte versorgen müssen, die in Richtung hohes Alter wandert, dort viel Bedarf entsteht, sei es im Bereich der Parodontitis-Versorgung, aber auch durchaus in anderen Leistungsbereichen. Auf der anderen Seite eine große Bevölkerungsgruppe aufgrund der Erfolge der Prävention ja kaum noch Versorgungsbedarf hat oder sich das auf eben eine kleine Gruppe mit einer hohen Karieslast bei den Kindern konzentriert. Und all das führt dazu, dass man diese Dinge auf jeden Fall betrachten sollte und gegebenenfalls das Leistungsspektrum in der Praxis daraufhin abstellen sollte. FIN-SDG, Wirkung auf die Parostrecke, glaube ich, ist mittlerweile jedem bewusst, hat jede Praxis verstanden. Das hat zu Leistungseinschränkungen geführt. Wir haben einen massiven Einsturz der Fallzahlen in dem Bereich hinnehmen müssen. FIN-SDG wirkt ja 23, 24 und endet dann im Gesetzestext. Dort will ich vielleicht nachher auch noch was zu sagen. Aber sollte in keinem Fall den Erfolg und das Ergebnis aus dem GBA, was wir ja letztendlich auf die Straße gebracht haben, schmälern. Insofern wir jetzt endlich mal die Möglichkeit haben, auf aktuellem wissenschaftlichen Stand diese große Volkskrankheit Parodontitis anzugehen. Und es wird ganz wichtig sein, was in der nächsten Legislatur einer zukünftigen Regierung passiert, wie man die Bemühungen um Prävention, Parodontitis-Prävention dann einordnet und ob man hier bereit ist, das Ganze auch wieder in die richtige Richtung zu bewegen. Da sind wir natürlich am Ball. Dass das jetzt mit dieser Regierung und mit dieser Ampel noch irgendeine Wendung in 24 nimmt, daran glaube ich persönlich nicht. Aber ich glaube, das ist jedem bewusst, dass im Austausch mit der Politik und insbesondere mit einem Bundesgesundheitsminister unter vielen Gegebenheiten, die wir nachher noch besprechen werden, es nicht möglich ist, rüberzubringen, warum man hier in Prävention und in Parodontitis-Therapie eigentlich Mittel reinstecken sollte und sie nicht beschneiden sollte. Da geht es um ganz andere Dinge, die wir vielleicht nachher, wenn es um die Belastung der GKV geht, dann auch nochmal aufarbeiten können.
Glaubst du denn, dass die Praxen, die Paarbehandlungen, sobald Geld wieder dann auch da ist und das nicht mehr gedeckelt ist, wieder aufnehmen werden? Ich meine, das Interesse daran war ja sehr, sehr groß.
Das glaube ich schon, aber das wird sicherlich wieder eine Zeit dauern und wir brauchen auf der anderen Seite natürlich auch eine Planungssicherheit durch klare politische Entscheidungen, heißt also keine Perpetuierung von irgendeiner strikten Budgetierung, sondern wieder Übergang in normale Verhältnisse, wie wir das vor FIN-SDG hatten. Das wird sicherlich dazu führen, dass dann auch die Parodontitis-Therapiestrecke wieder Fahrt aufnehmen wird, aber mit Sicherheit nicht in diesem, also das ist meine Einschätzung, in diesem Maße, wie das 2022 dann in der Startphase, nachdem wir das auch elektronisch abgebildet haben mit den Heil- und Kostenplänen, dann der Fall war. Aber das muss unser Ziel sein, weil die Mobilitätsentwicklung in dem Bereich natürlich ja extrem viel Behandlungsbedarf mit sich bringt und Patienten auch versorgt werden müssen. Und das muss ja unser Ziel sein.
Dann hoffen wir, dass die Kolleginnen und Kollegen das wieder gut annehmen, sobald es wieder gut auch möglich ist für die Praxen. Planungssicherheit hast du eben gesagt. Das ist ja ein wichtiges Thema, was viele Praxen im Augenblick beschäftigt, nämlich das ganz aktuelle Thema des Amalgam-Aus für ab 2025. Das ist ja von der europäischen Gremien dann doch recht jetzt überraschend beschlossen worden Anfang dieses Jahres. Jetzt schießen die Spekulationen ins Kraut, wie das dann wohl ausgehen wird in der gesetzlichen Krankenversicherung, welche Materialien gegebenenfalls sogar vorgeschrieben werden. Natürlich heißt es dann auch wieder, die Standespolitik tut nichts. Dass dahinter komplexe gesetzlich festgelegte Prozesse stehen, übersehen dann auch viele. Hattest du schon angeschnitten. Kannst du schon etwas dazu sagen, wie der aktuelle Stand ist? Und ich glaube, manchmal wäre auch ein bisschen mehr politische Bildung in Sachen vertragszahnärztlicher Versorgung bei den Kollegen auch ganz hilfreich.
Ich versuche es mal zu umschreiben, wo wir stehen. Also die Genese hattest du gerade schon angesprochen. EU-Ebene entscheidet, aber nicht aus gesundheitlichen Aspekten, sondern primär aus Umweltaspekten. Es darf kein Quecksilber mehr verwendet werden und damit auch Phase-out im Bereich der Amalgamversorgung. Wir haben wirklich versucht, auch gemeinsam mit der Bundeszahnärztekammer auf der EU-Ebene hier für einen Phase-down, also ein natürliches Ausschleichen der Thematik zu sorgen. Aber das war in der Interessenlage, die da auf der EU-Ebene vorlag, nicht möglich, weil wir natürlich eine Sondersituation auch im Rahmen unserer Mehrkostenregelung nach § 28 hier in Deutschland haben und in anderen Ländern andere Leistungsansprüche bestehen, beziehungsweise gar nicht dieses System so abgebildet ist, wie wir das im Füllungsgeschehen haben. Hat dazu geführt, dass wir dann, nachdem die Richtlinie auch verabschiedet worden ist und Gültigkeit erlangt hat, in einer sehr kurzen Phase eine Lösung finden mussten. Und die haben wir auch gefunden. Und das war eine extrem schwierige Aufgabe, weil natürlich auch viel auf dem Spiel steht. Allem voran natürlich der Erhalt der Mehrkostenregelung nach 28. Ich glaube, muss über die Bedeutung der Mehrkostenregelung in der Abgrenzung von Vertrags- und, ich sag mal, Mehrleistung hier nicht ausholen. Aber klar ist, es war die Aufgabe, Füllungsalternativen festzulegen, die eben im Rahmen der Sachleistung ohne Beteiligung des Patienten kostenfrei eben für den Patienten als Sachleistung in Anspruch genommen werden können im Füllungssektor. Bin sehr glücklich, in einer so brisanten, schwierigen Situation gemeinsam mit dem GKV-Spitzenverband hier eine Lösung gefunden zu haben, was ja nicht einfach ist. Und damit ein politisch verursachtes Problem zu lösen und der Zahnärzteschaft dann auch noch die Gelegenheit zu geben, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten inhaltlich darüber aufzuklären, wie das konkret aussieht. Das war ganz, ganz wichtig. Also es wird selbst adhäsive Füllungen geben, die Regelleistung bzw. Sachleistung sind in der GKV im Seitenzahnbereich. Und da gegenüber grenzen sich eben die aufwendigen Kompositfüllungen ab, die dann eben auf Wunsch des Patienten in Anspruch genommen werden und dann im Rahmen der Mehrkostenregelung auch abgerechnet werden. Dazu werden wir dann natürlich in den nächsten Wochen Näheres in die Zahnärzteschaft tragen an Informationen, damit man auch weiß, wie das umgesetzt wird. Wir werden auch die PVS-Hersteller logischerweise mit ins Boot nehmen, sodass das auch zum 01.01.2025 im PVS abgebildet ist.
Werbung. Wir reden nicht nur gerne über Zahnmedizin und Zahntechnik, wir schreiben auch darüber. Jeden Tag aktuell bei Quintessence News und jeden Monat in unseren Fachzeitschriften. Wenn Sie Dental Minds gerne hören, lesen Sie doch mal unsere Quintessence News unter quint.news. Nochmal quint.news.
Ja, das sind erfreuliche Nachrichten.
Ich meine auch, ja.
Das war ja nicht einfach und es ist halt ein komplexer Prozess, zu solchen Lösungen zu kommen, mit den vielen gesetzlichen Vorgaben, aber auch mit dem hohen Gesprächsbedarf, den es dann mit der Politik und vor allem dann eben mit den Krankenkassen noch gibt.
Ja, vor allen Dingen will ich noch eins, Marion, hinzufügen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass das Ganze eine wissenschaftliche Fundierung hat. Wir haben uns natürlich auch hier mit der Wissenschaft sehr eng abgestimmt in einer hervorragenden Zusammenarbeit. Das will ich auch mal deutlich machen. Ähnlich wie das im Bereich der Parodontitis-Strecke war. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass hier ein enger Austausch stattfindet zwischen Hochschule und vertragszahnärztlichen Belangen. Das war vielleicht vor vielen Jahren, will ich mal sagen, nicht so der Fall. Da war das ein bisschen entkoppelt, aber in den letzten Jahren läuft das wunderbar und das ist wirklich dann auch das Erfolgsmodell, dass wir auch mit Evidenz in diese Diskussion einsteigen konnten und damit auch überzeugen konnten und letztendlich, ich glaube, dieses wirklich sehr, sehr gute Ergebnis für die Kollegenschaft, aber auch für die Patientenversorgung erzielen konnten.
Ja, das wollte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass tatsächlich sich das sehr gewandelt hat, dass die Zahnärzteschaft mit wissenschaftlich fundierten Konzepten und Überlegungen auf die Politik und auf die Krankenkassen zugeht. Das war früher tatsächlich selten der Fall. Insofern, das trägt aber auch große Früchte. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, über die angepasste Versorgung an die Morbidität. Jetzt geht's nochmal um die politische Diskussion. Ein uns beiden gut bekannter Kolumnist hat davor gewarnt, als zahnärztliche Standespolitik zu lange auf einem argumentativ schon toten Pferd sitzen zu bleiben. Es wäre besser, ein oder zwei Alternativpläne in der Tasche zu haben, als auf einem politisch nicht mehr erreichbaren Ziel zu beharren. Das kommt ja leider immer häufiger vor. Jetzt gehen wir mal positiv davon aus, dass es dann solche Alternativen auch gibt. Was machen wir zum Beispiel, wenn die Budgetierung bleibt oder fortwirkt? Du hattest es eben schon angedeutet. Es zum Beispiel keine Regulierung der investorengeführten medizinischen Versorgungszentren gibt, die Level-1-Kliniken in der Krankenhausreform kommen etc. Wie viele Gestaltungsmöglichkeiten für solche Alternativen hat denn die Selbstverwaltung?
Ja, ich glaube, Gestaltungsmöglichkeiten haben wir immer, über die Alternativen können wir gleich dann nochmal sprechen, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig für die Zuhörer, die ich auch an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlich grüßen will von meiner Seite aus, die Rahmenbedingungen in der GKV zu erklären, weil das ist ja auch etwas, was ja nicht so einfach verstanden werden kann und man natürlich den Blickwinkel aus der eigenen Praxis vornehmlich hat, aber wir haben auf der einen Seite die Einnahmenseite, die logischerweise durch die Beträge bestimmt wird, die, ja, ich sag mal, stagniert oder schlimmstenfalls aufgrund demografischer und gesellschaftlicher Entwicklungen sogar zurückgeht. Und auf der anderen Seite, auf der Ausgabenseite, multikausal bedingt, weitere Ausgabensteigerungen, die absehbar sind, die jetzt schon stattfinden und somit letztendlich auch aus unserer Sicht die Politik nicht umhin kommt, eine Reform des Gesundheitswesens vorzunehmen. Die ist unumgänglich. Das ist nur die Frage, in welche Richtung. Das Instrument der Ausgabenbegrenzung, was wir ja jetzt sehen auf Seiten der Leistungsträger, das ist einfach bequem für die Politik historisch gewachsen, hatten wir schon unter Seehofer. Die einen oder anderen werden sich noch schmerzlich dran erinnern, was Budgetierung anbetrifft. Aber was man auch sagen muss, Politik hat mittlerweile aber eins verstanden, dass das Suchen nach sogenannten Wirtschaftlichkeitsreserven auf Seiten der sogenannten Leistungserbringer, ein Wort, was wir ja ungern in den Mund nehmen, wir sind Ärzte und Zahnärzte und keine Leistungserbringer, aber das ist nun mal auch so ein formaler Begriff im SGB V, dass die gemerkt haben, wenn man weiter an dieser Schraube dreht, die fatalen Folgen für das Gesundheitswesen immer deutlicher zutage treten. Und das sind ja mittlerweile im ärztlichen Bereich noch viel schlimmer als bei uns Versorgungsengpässe, gerade in ländlichen, strukturschwachen Bereichen. Das ist eine Überlastung derer, die dann vor Ort noch tätig sind. Die werden zugelaufen. Wir haben das Thema Fachkräftemangel, was Politik erkannt hat, was unbedingt einer Lösung herbeigeführt werden muss. Und wir haben mehr und mehr Hürden in Richtung Niederlassung. Also ich sag mal, die Anreize fehlen, längere Wartezeiten oder sogar Leistungseinschränkungen und vieles mehr. Und das führt dazu, dass ich glaube auch selbst diese Ampel verstanden hat, dass man an der Schraube nicht weiter drehen darf. Sonst laufen wir in Chaos. Auf der anderen Seite, und das ist das Dramatische, haben wir eine Belastung der GKV durch versicherungsfremde Leistungen. Wir haben jetzt das Problem im Rahmen der Krankenhausreform, die ja aktuell in der Diskussion ist, dass vorgesehen ist, dass die GKV mit 2,5 Milliarden Anteil per anno an der Krankenhausreform beteiligt werden soll, wo eigentlich grundlegend ja Länder oder Staat oder Bund ja für die Finanzierung der Krankenhäuser zuständig ist. Das führt zu einer maximalen Belastung. Wir haben eine Unterfinanzierung, was den Anspruch von Leistungen von Bürgergeldempfängern anbetrifft. Das publiziert, kommuniziert die GKV ja sehr, sehr deutlich. Unterfinanzierung heißt, wir sprechen hier von circa 10 Milliarden Euro pro Jahr, die im Prinzip nicht durch das, was der Staat für die Versorgung dieser Zielgruppe zuschießt, ausreicht und in letztendlich also 10 Milliarden Defizit entsteht. Wir haben ja weitere, sage ich mal, Leistungen, die eigentlich aus meiner Sicht klare Aufgabe des Staates wären, sie zu übernehmen, wenn wir jetzt an das Thema Migration denken und. Das führt letztendlich zu einer Belastung der GKV und zu dem Thema, dass kein Geld zur Verfügung steht für die Dinge, die man eigentlich sinnhaft unterstützen und bezahlen müsste. Insbesondere in unserem Bereich eben präventive Bemühungen, sei es jetzt Parodontitisversorgung oder andere. So, das ist erstmal die Analyse und deswegen muss man einfach zur Kenntnis nehmen, mehr Geld wird es so einfach nicht geben, es sei denn, man entscheidet politisch Priorisierung von Leistungen auszugliedern oder endlich mal die Dinge, ich sag mal, durch den Staat finanzieren zu lassen, die hier auf die GKV übertragen worden sind. Wenn man natürlich jetzt die 25 Milliarden über 10 Jahre GKV-Belastung durch Krankenhausreformen in 10 Milliarden pro Jahr Unterfinanzierung Bürgergeld, dann hätte man schon sehr, sehr viel Luft wieder Versorgung zu gestalten und auch zu bezahlen. Alternativen kann man immer andenken. Die Frage ist natürlich, wie kann man das gestalten? Und dann kommt ja ganz schnell, und da habe ich dann eine sehr deutliche Meinung zu, auch Vorschläge wie Ausgliederung von Teilen der Zahnheilkunde oder sogar der gesamten Zahnheilkunde. Das klingt ja vielleicht jetzt für den einen oder anderen per se erstmal gut. Dann ist man da im direkten Verhältnis zum Patienten, der bezahlt dann auf Ebene der Gebührenordnung für Zahnärzte das, was er in Anspruch nimmt. Nur so leicht ist das nicht in den Köpfen derer drin, die da vielleicht über Leistungsausgliederung nachdenken. Weil Politik, das ist ganz klar, das Geld, was man dort vielleicht einspart im Bereich der GKV, natürlich dafür nutzen wird, um andere Löcher zu stopfen. Das kommt nicht beim GKV-Versicherten an, damit der sich dann privat für das Thema Zahnheilkunde versichern kann. Also das wird zu einem massiven Einbruch in der Leistungsinanspruchnahme führen. Das kennen wir ja auch aus Zeiten damals therapieorientiertes Festzuschusssystem, wo ad hoc in einem Jahr die Leistungsinanspruchnahme von ZE-Leistungen über 30% eingebrochen sind, weil da haben wir damals über den 1,7-fachen GOZ-Faktor gestritten oder 2,3-fach. Wir haben keinen Kollektivvertrag mehr. Das heißt, wer vertritt denn die Zahnärzteschaft dann im Interesse der Praxen gegen PKV, die das dann privat versichern etc. Wir haben das Thema der Härtefallregelung, die dann logischerweise eine große Folge sein wird. Und da wird der Gesetzgeber ganz klar handeln und sagen, natürlich muss es die dann auch, die müssen abgesichert sein. Dafür muss es Regelungen geben, sprich, sag mal, ähnlich behandeln wie Basistarifversicherte in der PKV, aber mit vollem Versicherungsschutz. Und wir haben halt auch die Gefahr, und das ist nach wie vor im SGB V noch drin, dass dann der 1,0-fache GOZ-Faktor festgeschrieben wird. Ich will jetzt gar nicht über die Auswirkungen dann sprechen. Und deswegen ist ganz klar, wichtig ist, dass wir die Freiheitsgrade, die wir erreicht haben, Festzuschusssystem als Geldleistungssystem erhalten, was auf der einen Seite zu stabilen Finanzen auf Seiten der GKV führt. Die Ausgaben sind über Jahre stabil. Auf der anderen Seite eben uns die Möglichkeit gibt, Therapiealternativen auch im Rahmen der gleich- und andersartigen Versorgung anbieten zu können. Und natürlich auch die Mehrkostenregelung, die wir ja letztendlich jetzt auch für den kieferorthopädischen Bereich geregelt haben, zu erhalten, vielleicht noch auszubauen, so wie das geht, oder wie jetzt im Füllungssektor zu erhalten. Das sind die wichtigen Gestaltungsmöglichkeiten und die dürfen nicht verloren gehen. Also klare Auffassung von meiner Seite. Also wer glaubt, dass man mit Leistungsausgliederung Zahn, Teil oder komplett irgendetwas gewinnt, das wird in die vollkommen falsche Richtung laufen. Da bin ich absolut von überzeugt.
Sehr deutlich dargestellt, wo da der Hase im Pfeffer liegt. Bei vielen anderen Dingen muss man sehen, wie weit die Politik noch entscheidet, zum Beispiel bei den IMVZ und wie das dann mit den Level 1 Kliniken wird, wenn denn die Krankenhausreform in irgendeiner Form dann mal Realität wird. Momentan gibt es viel Gegenwind.
Ich kann gerne, wenn du noch das Thema IMVZ angesprochen hast, auch noch dazu was sagen, wenn es die Zeit erlaubt. Mhm. Wir kämpfen da ja schon lange und der Politik ist sehr wohl bewusst, zu welchen Gefahren das bei uns im zahnmedizinischen Bereich führt und geführt hat. Und wie schlecht es ist, wenn, ich sag mal, Renditegier von Fremdinvestoren im Vordergrund steht. Das Problem ist nur, dass man das natürlich dann auch auf den ambulanten Sektor überstülpt und sagt, da sieht die Situation anders aus, sehr wohl es da auch viele Bereiche, will die jetzt gar nicht alle nennen, gibt, wo die gleichen Verwerfungen sind. Aber was nochmal wichtig ist für die Kollegenschaft, die jetzt zuhört, ist, dass die Fremdinvestoren bei uns ein Kleinstkrankenhaus auf der grünen Wiese kaufen und vollkommen ortsfern damit sogenannte IMVZs gründen, indem sie große, gut gehende, in Ballungszentren angesiedelte Bestandspraxen aufgekauft haben und aufkaufen wollen. Ja, und das hat eben überhaupt nichts mit dem Sinn und Zweck von MVZs an sich zu tun, was der Gesetzgeber damals wollte. Der wollte mit MVZs sektorenübergreifende Versorgung vor Ort, stationär, ambulant, verbunden sehen und damit die Versorgung stärken. Das hat in unserem Bereich findet überhaupt nicht statt. Und deswegen versuchen wir der Politik auch klarzumachen, zu welchen Verwerfungen das bei uns führt. Und deswegen haben wir auch einen ganz konkreten Gesetzesänderungsantrag jetzt auf den Tisch gelegt und allen Ampelparteien vorgelegt. Und wer die Äußerung von Herrn Lauterbach verstanden hat, der sagt, ja, da müssen wir dringend regulieren. Wer die Grünen gehört hat durch Herrn Dr. Dahm im ZDF, der gesagt hat, der muss dringend reguliert werden. Bei der FDP ist die Situation schwierig, da hat man eine unterschiedliche Meinung, aber da ist großer Regulierungsbedarf, nur das Thema an sich ist jetzt in dieser politischen Debatte um Krankenhausreform, um GVSG untergeordnet wichtig für die, sodass das nach hinten rückt und die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Regulierung hinbekommen, immer unwahrscheinlicher wird. Dennoch werden wir mit aller Kraft weiter kämpfen und natürlich jetzt im parlamentarischen Verfahren, gerade um das GVSG herum, versuchen, dass dieser Weg, den wir nur für den zahnärztlichen Bereich vorschlagen, von der Politik unterstützt wird und dann sich auch in Gesetzgebung wiederfindet.
Das klingt interessant. Warten wir, wie der Gesetzesprozess dann weiterläuft. Ende des Jahres sind wir dann wahrscheinlich schlauer, inwieweit die Politik tatsächlich dann die angekündigte Handlung dann auch vollzieht. Gucken wir nochmal auf die Selbstverwaltung und auf die Standespolitik. Euch fehlt der Nachwuchs, auch der weibliche Nachwuchs. Du bist sozusagen ja im nordrheinischen Biotop, ich hätte bei einer Feuchtbiotop gesagt, als niedergelassener Zahnarzt in die Standespolitik sozusagen reingewachsen, ne? Für viele junge Kolleginnen und Kollegen scheint das heute, auch vielleicht wegen der anderen Anforderungen an der Praxis und auch aus anderen Lebensentwürfen heraus, immer schwieriger zu sein, ehrenamtlich tätig zu sein. Jetzt gibt es die AS-Akademie, die interessierte Zahnärztinnen und Zahnärzte für die Standespolitik auch fit machen will. Wie geht ihr das Thema Nachwuchs an in KZV und Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung? Auch das Thema Frauen, da gab es ja auch mal eine eigene Arbeitsgruppe zu. Und nicht zuletzt auch die Vertretung der angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzte. Da gibt es bei den Ärzten ja immer so Bestrebungen, dass die extra vertreten werden müssten. Wie seht ihr das?
Also, dass jetzt angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte extra vertreten werden müssten, das sehe ich anders. Aber da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Also zunächst einmal ist es unabdingbar, dass wir uns mit dem Thema Nachwuchsförderung beschäftigen. Das ist klar. Das ist ein Thema, dem wir uns auch schon angenommen haben. Wie du richtig sagst, auf der KZV-Ebene wird das genauso getan. Aber wir müssen junge Zahnärztinnen und Zahnärzte für Engagement im Bereich der Selbstverwaltung begeistern. Das fällt nicht so leicht, ganz klar aus verschiedenen Gründen. Ich will jetzt gar nicht sagen, wir haben eine andere Generation da sitzen. Sicherlich sind die vielleicht anders ausgerichtet als jetzt meine Generation. Aber es setzt erst einmal voraus, immer wieder deutlich zu machen, was Selbstverwaltung bedeutet. Das ist schwierig, das muss man aber transportieren und warum sie so wichtig für die Praxen ist und wohin wir marschieren würden, wenn sie es nicht mehr gäbe. Das ist erstmal primäre Aufgabe. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es auch heute und morgen Kolleginnen und Kollegen geben wird, die sich engagieren wollen, sie aber erst einmal, ja, ich sag mal, einen Überblick über die Komplexität des Gesundheitswesens und die Aufgabenfelder der Selbstverwaltung, sei es KZB, VKZV, Kammern, Bundeszahnärztekammer oder Verbände gewinnen müssen, um dann entscheiden zu können, auf welchem Handlungsfeld man tätig werden will. Das haben wir ja auch abgefragt. Da gibt es ein Informationsdefizit. Das sind so, ja, ich sag mal, Überschriften, die man selbst nicht auskleiden kann und nicht weiß, was da eigentlich passiert. Und deshalb wollen wir interessierten jungen Kolleginnen und Kollegen demnächst für den rein vertragszahnärztlichen Bereich, ich sag mal, Basiswissen vermitteln, die dann entscheiden können, ob sie den nächsten Schritt gehen, sich weiter engagieren und, sag mal, die Treppe dann nach oben steigen und das Engagement vergrößern. Insofern werden wir jetzt in der VV ein Konzept vorstellen, eben als zusätzliches Angebot neben der AS-Akademie, also überhaupt nicht in Konkurrenz, sondern in Ergänzung, wo das rein vertragszahnärztliche Versorgungsgeschehen vermittelt wird, was passiert auf der Bundesebene, im gemeinsamen Bundesausschuss etc. Das sind ja viele Ebenen. Was ist ein GKV-Spitzenverband? Welche Verhandlungen führen wir auf der Bundesmantelvertragsebene? Wie entstehen denn überhaupt solche Regelungen? Auf welcher Ebene? Das wollen wir alles vermitteln, um dann zu interessieren für die Selbstverwaltung. Und ich hoffe, dass die VV entsprechend so entscheidet und wir dann das Angebot ergänzen können, weil es ist dringend notwendig, dass wir Nachwuchs generieren. Wir haben durchaus natürlich bei diesem immer komplexer werdenden System ein Informationsdefizit, ein Expertiseabriss. Das ist anders als ich sag mal, unsere Generation, die ja über Jahre, Jahrzehnte in dieses Thema reingewachsen ist. Und das wird unsere Aufgabe der nächsten Wochen, Monate und Jahre sein, hier wirklich Nachwuchs zu fördern und Menschen zu gewinnen für die Selbstverwaltung.
Wichtige Aufgabe, reden wir schon seit vielen, vielen Jahren drüber. Und Es wird nicht einfacher. Es ist aber ein gesamtgesellschaftlicher Trend, muss man auch sagen. Die Welt wird immer komplexer, einfache Antworten gibt es nicht und das Engagement wird damit auch komplexer und herausfordernder und man kann nur um jeden dankbar sein, der sich engagiert. Man hört dann manchmal so den Satz, na, dann sind wir halt eben alle irgendwann im MVZ oder Kassenangestellte, wenn es dann darum geht, es geht nicht weiter und es ist alles so schwierig. Jetzt warst du, persönliche Frage, lange Jahre selbstständig in eigener Praxis als Zahnarzt tätig und was war und ist dir an der Selbstständigkeit wichtig und welche Chancen siehst du darin für die jungen Kolleginnen und Kollegen und für die Zukunft des Berufsstands? Und natürlich dann auch immer die Frage, was bedeutet der vielfach benutzte Begriff Freiberuflichkeit für dich?
Also zunächst einmal, Marion, glaube ich, ist wichtig, nochmal deutlich zu machen, dass meine Überzeugung, dass sich Niederlassung in eigener Praxis auch heute noch lohnt. Wir sind ja in einem Zwiespalt. Auf der einen Seite müssen wir diese Auswirkungen der verfehlten Politik darstellen, die sie ja in den Praxen breit macht. Sei es Bürokratie, dysfunktionale Digitalisierung, FinSDG, strikte Budgetierung, alles Dinge, die keinen Spaß machen. Die erwecken aber gerade bei den jungen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in die Versorgung kommen, den Eindruck, also eins darf man nicht machen, sich nicht selbstständig machen. Und deswegen ist mir wichtig, auch heute nochmal die Botschaft rüberzubringen, Niederlassung lohnt sich auch heute noch. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Lasten um? Wie unterstützen wir Praxen? Wie fördern wir das? Welche Anreize können wir schaffen? Was wollen wir politisch bewegen? Und was muss Politik tun, damit es auch wieder Anreize für die Niederlassung gibt? Aber ich will eins nicht tun, dass hier immer der Eindruck entsteht, das macht keinen Sinn, bleib besser angestellt. Für mich war das damals in eigener Praxis überhaupt keine Option. Warum? Da gab es gar keine angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzte. Insofern war klar, nach Beendigung der Assistenzzeit Niederlassung. Aber ich habe mich auch total drauf gefreut, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich habe dem Tag entgegengefiebert, eine eigene Praxis führen und eröffnen zu können. Und das war jetzt keine Belastung, sondern wirklich Freude. Natürlich unter den Rahmenbedingungen von damals, das wird ja jetzt die junge Kollegin und der junge Kollege sagen, die vielleicht besser waren als heute. Ja, wir haben aber auch mit Budgetierung 92, 93 und was auch immer gekämpft oder mit HVMs, wo es massive Einschränkungen in der Versorgung gab. Aber trotzdem, du hast ja nach den Vorteilen der Selbstständigkeit gefragt. Das liegt für mich auf und Freiberuflichkeit auf der Hand. Also fangen wir mal an bei dem Thema Weisungsunabhängigkeit. Das Schöne, dass man einen langjährigen Patientenstamm aufbaut mit einer festen Zahnarzt-Patienten-Beziehung, die einfach ja auch Freude macht, wenn man sieht, wie wichtig das auch für Patienten ist, die Teamarbeit und die unternehmerische Freiheit, sage ich mal, in der Weiterentwicklung der Praxisstruktur. Also stelle ich noch jemanden an, vergrößere ich mich etc. Das Thema der Therapiefreiheit, aber auch die Gestaltungsfreiheit, was Praxiskonzepte anbetrifft, das, was wir eben gesagt haben, Marion, sich umstellen auf Morbiditätsentwicklung etc. All das liegt in der Entscheidungsfreiheit desjenigen, der selbstständig und freiberuflich tätig ist. Und deswegen bin ich auch heute noch begeisterter Fan der Niederlassung in eigener Praxis. Und ich sag mal, für die Generation, die vielleicht auch, wenn wir jetzt in Richtung Feminisierung schauen des Berufsstandes, sagen, ja, das muss auch vereinbar sein mit Familie und Familie-Beruf muss ich zusammenbringen, gibt es natürlich Kooperationsformen, wo man genauso Freiheitsgrade generieren kann, gerade in der Selbstständigkeit vielleicht noch besser als in der Anstellung. Und deswegen, glaube ich, sind diese Dinge ganz, ganz wichtig. Da sollte man sich drüber im Klaren sein. Und natürlich mag es für den einen oder anderen Gründe geben, ewig angestellt sein zu wollen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Das muss ja auch jeder für sich entscheiden. Aber derjenige, der darüber nachdenkt, sich niederzulassen, der sollte sich von den derzeit vorliegenden Rahmenbedingungen, weiß Gott, nicht abhalten lassen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und das hören wir auch, wenn wir jetzt mit jungen Kolleginnen und Kollegen sprechen, die den Schritt gegangen sind, die sagen, das war der richtige Schritt, das würde ich heute auch wieder so machen, trotz der widrigen Rahmenbedingungen.
Das ist ein sehr schöner Schlussgedanke zu einem Parforce-Ritt durch die große und die kleine Politik und die Perspektiven für die Zahnarztpraxis und für die Selbstverwaltung. Lieber Martin, herzlichen Dank. Ich glaube, da ist für viele doch einiges an Neuem dabei gewesen und dabei und auch vielleicht vieles Nachdenkenswerte, wo man schnell mal so sagt, die da oben machen nichts für uns. Dass man doch mal sieht, wie viel tatsächlich passiert ist und wie komplex die Dinge sind. Ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit und die interessanten Antworten und Ausführungen und freue mich, dass du heute unser Gast warst.
Sehr, sehr gerne, verbunden mit ganz lieben Grüßen an alle, die zuhören. Freue mich immer natürlich, wenn wir uns in Präsenz irgendwo sehen. Aber mein Appell am Schluss wäre noch einmal, gerade jetzt in dieser schwierigen Phase, in der wir stecken, wo die Bundestagswahl 2025 nächstes Jahr ansteht, dass wir wirklich alle mit einer Stimme sprechen, dass wir alle unterstützen, dass wir uns einbringen in diese Debatte, die ich erläutert habe, Kampagne unterstützen und wirklich schauen, dass es dann hoffentlich Ende 2025 wieder Möglichkeiten gibt, mit Menschen auf der politischen Ebene Versorgung so zu organisieren, dass sie im Sinne aller läuft, nämlich im Sinne der Praxen, aber auch vor allen Dingen der Patienten. Herzlichen Dank.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Diesmal mit einem Special mit dem KZBV-Vorstandsvorsitzenden Martin Hentges zur gesundheitspolitischen Gemengelage und zur Rolle der Standespolitik. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@quintessenz.de. Alle Links und Adressen zu mehr Informationen zu unserem Thema finden Sie wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessenz Podcast.